Männer können irgendwie ganz, ganz viel richtig machen. Wenn die arbeiten und Kinder haben, dann sind sie die Versorger und toll, dass er die Familie ernährt. Wenn eine Frau das macht, ist es irgendwie so die Frage, na ja, wieso muss sie denn so egoistisch schon wieder zurück in den Job? Die Kinder brauchen doch die Mutter.
Hallo Elisabeth.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen bei Manifestation. Ja, ich freue mich total, dass du dich entschieden hast, heute unsere Gästin zu sein in dieser Folge. Ich glaube, wir haben tatsächlich einiges gemeinsam und auch einen ähnlichen Humor. Und bevor ich dich ein bisschen detaillierter vorstelle, so wie ich das sonst im Podcast immer mache, also erstmal einzuleiten, wer ist eigentlich unsere Gästin, was bringt sie für ein Thema mit, würde ich gerne eine alte Rubrik, die wir im Podcast schon ein paar Mal gemacht haben, wieder aufleben lassen. Und zwar die Rubrik Real, Raw, Relevant. Genau, normalerweise gucken wir uns da Reels an, die uns vielleicht getriggert haben, wo wir die Aussage vielleicht auch problematisch oder provokant fanden. Und ja, wir einfach immer so ein bisschen geguckt haben, wie können wir es dann richtig einordnen? Was ist unsere Perspektive dazu? Heute würde ich das ein bisschen anders machen, denn ich habe hier von meiner Regie ein paar Screenshots von deinem Social-Media-Profil bekommen.
Ah
Die
ja.
würde Die würde ich ganz gerne einmal mit dir gemeinsam durchgehen und die ja, Takes und Sprüche, die du da so verarbeitet hast, mit dir gemeinsam kurz angucken.
Super.
Genau. Ich habe gesehen, du hast ja einmal, das kann ich an die Kamera halten, ne? Gut, okay. Einmal Neujahrsvorsätze 2026.
Ah
Die
ja.
gefallen mir ja sehr gut. Erstens, Männer manchmal ausreden lassen. Zweitens, Männern hin und wieder im Haushalt helfen. Drittens, Männern selbstbewusst ihren eigenen Fachbereich erklären. Und viertens, ansonsten absolut mittelmäßig bleiben. Finde ich super Vorsätze, muss ich sagen. Da bin ich auch mit ins Jahr gestartet. Genau, dann hast du natürlich auch noch deine Texte zur Elternzeit auch gepostet hier. So.
Ja.
Jobs, in denen Elternzeit möglich ist, alle, wenn eine Frau sie macht. Jobs, in denen Elternzeit nicht möglich ist, alle, wenn ein Mann sie macht. Das ist ja völlig klar, ne? Wir kennen das ja. Das ist genauso wie mit Teilzeit, muss man ja sagen.
Richtig.
Teilzeit in Führungspositionen funktioniert ja grundsätzlich nicht, wenn Männer das machen. Das geht nur, wenn Frauen das machen. Ganz mysteriös, muss man sagen.
Richtig, ja. Spannenderweise sind Männer, und zwar alle, total unabdinglich in ihrem Job. Und bei uns Frauen ist es immer möglich, dass wir uns halt auch zurücknehmen und rausnehmen und diese
Ja.
schwierigen Gespräche mit den Vorgesetzten führen, vor denen sich Männer manchmal so ein bisschen drücken.
Ja, auf jeden Fall. Dann hast du auch noch Euch Liebe. Da hast du ja sogar noch Taylor Swifts Love Story drunter gelegt. Ganz, ganz toll. Diesen tollen Snippet hier. Jeder Junge träumt von seiner Hochzeit, dem schönsten Tag in seinem Leben. Und bis dahin soll er unberührt und rein im Haus seiner Mutter warten, bis diese eine Ehefrau für ihn auswählt, der er eine Tochter schenken kann. Ja. Ist ja wahr. Es ist
Die
ja
berühmte
wahr.
Stammhalterin.
Ja, die Stammhalterin, auf jeden Fall. Man kriegt dadurch einen guten Eindruck, was du so auf deinem Social-Media-Profil machst. Ich habe ja auch vorher schon mal ein bisschen geguckt. Und ich kann ja auch schon mal erzählen, dass Jenny auch ein großer Fan ist. Und Jenny hat mir schon jetzt mehrfach gesagt, oh, Annabelle, das wird ein super Gespräch. Ihr werdet euch gut verstehen, weil ihr habt ihr habt den gleichen Humor. Und ich dachte so, ja, finde ich gut. Ich unterhalte mich immer gerne mit Frauen, die das auch total gut und witzig finden, auch mal ein bisschen humorvoll darauf aufmerksam zu machen, wie problematisch manches Geschlechterselbstverständnis heutzutage noch ist. Wir haben jetzt ja schon so einen kleinen Eindruck über dein Social-Media-Profil bekommen, aber stell dich doch einfach super gerne mal in deinen eigenen Worten unseren Hörerinnen vor.
Ja, total gerne. Also ich komme klassisch aus der Betriebswirtschaft, der Unternehmensberatung, war dann auch jetzt lange Führungskraft in einem Startup und beschäftige mich grundsätzlich mit dem Thema, wie können wir die Gesellschaft und uns Unternehmen einfach gerechter gestalten. Verwende da auch gerne wirklich wissenschaftlichen Kontext, aber habe eben auch gemerkt, dass man mit Zahlen, Daten, Fakten nur so weit kommt, ne? Und um sozusagen einerseits irgendwie vielleicht Herzen zu erreichen, die sich sonst verschließen würden und einfach auch, weil es, wie du selbst schon gesagt hast, ein guter Coping-Mechanismus ist, um mit diesen ganzen strukturellen Problemen umzugehen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auch ganz gut funktioniert, wenn man einfach so ein bisschen Galgenhumor anwendet und einfach auch versucht, die Dinge so überspitzt darzustellen, dass sie schon wieder lustig sind. in der Hoffnung, dass man dann eben zu diesem Moment kommt, dass man sich denkt, wieso ist das jetzt eigentlich so lustig, wenn ich die Dinge einfach umdrehe, und dann sozusagen das Nachdenken anrege, welche Mechanismen stecken dahinter und wie können wir die vielleicht aushebeln?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr gute Strategie, finde ich, damit umzugehen. Vor allen Dingen auch, um ja vielleicht der einen oder anderen Person niedrigschwellig erstmal ja oder mitzugeben, was für Herausforderungen vor allem Frauen natürlich im Berufsleben auch immer wieder haben. Aber da reden wir ja dann auch im Laufe des Podcasts noch ein bisschen über deine eigene Erfahrung vielleicht auch.
Ja, gerne.
Genau, wir haben eine weitere Rubrik, die wir sehr, sehr gerne in unserem Podcast, wenn wir Gästinnen haben, benutzen, weil das immer ein ganz schöner Einstieg ist und ich glaube auch eine sehr, sehr gute Aussagekraft vielleicht noch über dich als Person hat, wenn wir die nutzen. Und das ist die Rubrik Women Who Impress. Genau, die Frage, die ich dir sehr, sehr gerne stellen möchte, ist, welche Frau, egal ob jetzt aus deinem privaten Umfeld oder auch aus dem öffentlichen Leben, beeindruckt dich im Moment am meisten?
Also eine Person, die mich sehr geprägt hat, war tatsächlich Jane Goodall, ne? Also die Primatenforscherin. Und zwar war die, hatte ich das Riesenglück, die mal persönlich kennenzulernen, als die, da war ich, muss ich um die 15 oder 16 gewesen sein, bei uns an der Schule war und wirklich ihre Arbeit und ihre Forschung mit den Schimpansen vorgestellt hat. Und was ich damals mega beeindruckend fand, war, man hat ja oft so im Kopf, dass Forschung ein eher trockenes Gebiet ist, ne? Und sie hat es geschafft, ihre Arbeit als Wissenschaftlerin so aufzubereiten, dass sie nicht nur wirklich gut rübergebracht hat, worum es denn eigentlich geht und dass es spannend ist, Wissenschaft zu betreiben, sondern sie hat es eben auch geschafft, Leute dadurch für ihre Mission zu gewinnen. Ja, also quasi die Wissenschaft als Tool dafür, wie man Dinge verändern kann. Und das fand ich damals schon wahnsinnig spannend. Und in Wirklichkeit, ich denke so oft an sie, weil das prägt mich bis heute, auch in meiner eigenen Arbeit, wo ich ja auch versuche, Wissenschaft so aufzubereiten, dass sie einfach die Leute mitnimmt, dass es spannend ist und dass man so ein, ja, ein Takeaway hat in der Hoffnung, dass man ja Dinge anstoßen und verändern kann. Also sie war wirklich sehr prägend für mich.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ist auch eine wirklich sehr beeindruckende Frau gewesen, ne?
Ja.
Ja, danke dir fürs Teilen. Lass uns gerne mal in deinen Werdegang so ein bisschen reinschauen. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, was für Stationen du hinter dir hast. Du warst ja auch bei McKinsey und hast dann ja auch ganz, ganz viel in der Forschung gearbeitet. Jetzt bist du ja in der Führungsposition in einem Startup. Das sind ja auch alles sehr unterschiedliche Arbeitsumfelder und Situationen, in denen du da dich beruflich schon bewegt hast. Was sind denn so die Stationen, wo du sagst, die haben dich total geprägt und wo hast du vielleicht auch zum ersten Mal das gemerkt, dass für dich vielleicht auch ein bisschen andere Regeln gelten?
Ja, na, das ist eine sehr spannende Frage. Also tatsächlich fand ich es für mich super wichtig, das Thema, was mich wirklich sehr, sehr bewegt, nämlich wie können wir Unternehmen und die Gesellschaft fair gestalten? Wie können wir Organisationen so aufbauen, dass einfach alle darin die gleichen Chancen haben, erfolgreich zu sein, aus drei verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Also mir war anfangs wichtig diese Beratungsperspektive, das Analytische, dann die wissenschaftliche Perspektive, dass man auch wirklich den Kontext hat. Und das Dritte ist dann natürlich, das selber auch zu bauen und selber auszuführen, ne? Also jetzt dann in der Startup-Welt. Und was diese drei Dinge gemeinsam haben, sind nicht nur die Themen, sondern auch, dass die alle drei eigentlich sehr männerdominierte Umfelder waren. Ja, also ich war eigentlich durchgehend in Settings unterwegs, wo mindestens 80% meiner Kollegen Männer waren. Und da merkt man dann als Frau und vor allem als junge Frau halt dann doch schon relativ schnell, dass bei vielen Dingen man einfach als Frau mit anderen Dingen zu kämpfen hat, als es jetzt vielleicht die männlichen Kollegen haben. Ganz konkret war es zum Beispiel so, das habe ich immer wieder gemerkt und viele Kolleginnen von mir auch, dass man als Mann so ein bisschen einen Vertrauensvorschuss genießt. Also ich habe gemerkt, die Kollegen, die quasi gleiche Kohorte mit mir damals bei McKinsey beim Klienten waren, bei denen war jeder davon überzeugt, dass die kompetent sind. Als Frau musste ich mir diesen Kompetenzbeweis immer erst erarbeiten. Also es hat immer auch immer gleich lang, spannenderweise, immer so circa 1 bis 2 Wochen gedauert, bis man dann sozusagen die Leute an Bord hatte und die dann auch wirklich gesagt haben, okay, die Elisabeth, die kann was, und der vertrauen wir und mit der arbeiten wir gerne. Das hatten einfach die Männer nicht so im gleichen Ausmaß. Und was ich auch gemerkt habe, ist zum Beispiel, es kann sich auch positiv äußern, ja, diese Doppelstandards, mit denen ich mich viel beschäftige. Also kann zum Beispiel auch sein, ein Vorgesetzter, der dann plötzlich total überrascht ist, dass man als Frau gut ein komplexes Finanzmodell bauen kann. Ne? Wow, das hast du gut gemacht, hätte ich mir gar nicht gedacht. Das ist im ersten Moment ein Kompliment, aber wenn man darüber nachdenkt, zeigt das auch, dass es nicht erwartet wurde von einem. Ne? Und oder dann, was auch oft passiert ist, dass man zum Beispiel für die Praktikantin gehalten wird, obwohl man eigentlich in der Leitungsfunktion ist. Also so viele Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, da geht es mir jetzt anders als vielleicht den Männern, auch wenn ich wirklich immer eine super Zeit im Beruf hatte und mir das immer großen Spaß gemacht hat, merkt man einfach, das ist ein Thema und das liegt nicht an einem persönlich, sondern so geht es ganz, ganz vielen Frauen. Und darum habe ich dann auch begonnen, mich immer mehr dann auch mit den Mechanismen zu beschäftigen, die da dahinter stehen.
Ja, verstehe ich voll. Mir ist gerade eingefallen, auch eine Situation, die mir immer mal wieder passiert im beruflichen Kontext, ist, dass Leute mir sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass du Kinder hast.
Ja.
Und ich mir immer denke, ja, meinem Mann wird das, glaube ich, nie entgegengebracht, wenn der bei der Arbeit ist. Weil ich glaube, dass es halt immer noch etwas ist, was aufgrund unserer Prägung für viele Leute schwierig zusammenzukriegen ist, dass man beruflich ambitioniert
Ja.
und erfolgreich sein kann und trotzdem Kinder hat als Frau und auch trotzdem sagt, ich nehme da sehr viel Zeit und lege da auch einen Schwerpunkt rein meines Lebens auf meine
Ja.
Kinder und dass das beides miteinander in Einklang zu bringen ist. Ja.
Richtig. Oder dann, wenn man quasi im Kinderkontext unterwegs ist, dass man einen Vollzeitjob hat. Das ist dann auch wieder so in die andere Richtung etwas, wo man auf viel Überraschung oft stößt.
Ja.
Und ich finde, ein sehr einprägsames Beispiel ist auch immer aus der Medizin. Ich unterrichte auch zum Beispiel auf der Medizinischen Universität in Wien. Und was Ärztinnen oft passiert, ist, dass sie zum Beispiel dann für die Krankenschwester gehalten werden oder dass Patienten fragen, gut, aber wann kommt denn jetzt der richtige Arzt? Ne? Also solche Dinge passieren umgekehrt einfach kaum. Und da muss man einfach als Frau sich auch damit auseinandersetzen, ob man das möchte oder nicht.
Auf jeden Fall. Genau, wir haben ja schon jetzt einige Doppelstandards angesprochen. Lass uns da noch mal ein bisschen Grundlage vielleicht im Gespräch schaffen. Was sind denn noch Doppelstandards, zwischen Männern und Frauen und was verstehst du darunter?
Ja, also Doppelstandards im Grunde ist dann der Fall, wenn die gleiche Aussage oder das gleiche Verhalten unterschiedlich bewertet oder beurteilt wird, je nachdem, wer es macht. Ja? Vielleicht kann ich ein paar Beispiele nennen, um das noch zu veranschaulichen, damit man wirklich versteht, was da so dahinter steckt. Ein absoluter Klassiker, den man ja immer wieder auch als Frau hört, ist so, Frauen sind das emotionale Geschlecht, darum sind wir ja auch so fantastisch mit den Kindern und Männer sind das rationale Geschlecht. Ne? Und deswegen sind Frauen nicht so gut geeignet für Führungspositionen oder für verantwortungsvolle Tätigkeiten. Politikerinnen bekommen das zum Beispiel auch ganz, ganz oft zu hören. Aber wenn man sich dann anschaut, wer in Wirklichkeit zum Beispiel Kriege beginnt, Straftaten begeht, Wirtschaftskriminalität betreibt, dann sind das eigentlich nicht die Frauen. Also müsste man sich überlegen, wer ist denn jetzt emotionaler oder weniger rational in Wirklichkeit, ne? Und diese Doppelstandards ziehen sich halt durch alle Lebensbereiche, also von frühester Kindheit, wo einfach Mädchen schon andere Dinge hören als Jungs, bis ins Alter, wo Männer einfach in Würde altern können. Aber als Frau, wenn man altert, hat man entweder ein Problem, weil man nun mal alt wird und Falten bekommt, dann wird das medial zerrissen. Wenn man sich aber sozusagen bemüht, jung auszusehen und vielleicht mit Schönheitsoperationen nachhilft, wird man auch wieder beschämt, ne? Weil das ist dann auch wieder nicht richtig. Also im Gegensatz zu Männern können es Frauen oft nicht so leicht richtig machen. Und das geht dann bis hin in Themen, die eigentlich sehr, sehr schwer sind. Also zum Beispiel, wenn es dann geht um Belästigung oder auch sexuelle Gewalt, ne, ist es zum Beispiel oft so, dass Alkohol für Männer als Ausrede gilt, ne? Also er war ja betrunken, da konnte man jetzt eigentlich, da kann er jetzt eigentlich wenig dafür, war ja nicht zurechnungsfähig. Während es bei Frauen, wenn sie Alkohol getrunken haben, genau andersrum interpretiert wird, nämlich dass sie quasi selbst schuld sind, weil wieso hast du denn so viel getrunken? Dann hast du es ja eigentlich ein bisschen herausgefordert. Also Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, ne? Aber diese Doppelstandards ziehen sich wirklich vom Privatleben über den beruflichen Kontext, Organisationen bis hin auf die politische Ebene durch. Und deshalb sind sie auch so schwierig zu benennen oft. Und darum müssten wir uns einfach damit auseinandersetzen.
Auf jeden Fall. Was glaubst du denn, warum es so viele Sachen gibt, so viele Eigenschaften oder Verhaltensweisen, für die Männer gefeiert und beklatscht werden und für die Frauen entweder gar nicht gesehen werden oder sogar kritisiert werden?
Also was die Forschung da zeigt, weil das ist natürlich eine spannende Frage, warum ist das so, ist, dass wir alle so ein bisschen ein Bild haben im Kopf, wie sich ein Mann zu verhalten hat und wie sich eine Frau zu verhalten hat. Ne? Also ein bestimmtes Verhalten, das von Männern zum Beispiel erwartet wird, ist eben durchsetzungsstark zu sein, den Ton anzugeben, ja, und Entscheidungen zu treffen. Und bei Frauen ist auch ganz oft die Erwartung, dass man nett ist, dass man sympathisch ist, dass man schaut, dass es den anderen Leuten gut geht. Und zum Beispiel ist es im beruflichen Kontext ein Problem, wenn Männer einfach kompetent sein dürfen, ja, und auf den Tisch schauen dürfen und einfach auch als Führungskraft durchaus mal irgendwie streng sein dürfen. Während man bei Frauen immer dazu erwartet, dass sie nicht nur kompetent sind, sondern auch nett. Nicht nur kompetent sind, sondern auch freundlich, nicht nur kompetent sind, sondern auch die Konflikte so einfangen, dass sich möglichst alle wohlfühlen. Man weiß aber auch, wenn Frauen das zu viel machen, werden sie wieder nicht ernst genommen, weil wo ist denn dann die Führungsstärke? Also als Frau bewegt man sich da auf einem ganz schmalen Grat zwischen bloß nicht zu durchsetzungsstark, aber auch bloß nicht zu weich. Und egal wie man es macht, ist es dann oft für die eine oder andere Seite nicht gut genug. Und Männern begegnet das einfach nicht so in diesem Ausmaß.
Ja, auf jeden Fall. Da fallen mir auch diverse Beispiele tatsächlich ein, wo ich das schon erlebt habe. Genau, es ist ja vor allem, also im beruflichen Kontext hast du da ja auch schon viel gesagt. Ich finde es im Privaten oder gerade wenn es um Kinder geht, auch völlig absurd immer noch, wie sehr mein Partner beklatscht wird für Dinge, die von mir als Basic erwartet werden. Also, wenn er alleine mit den Kindern unterwegs ist und dann, ach, ist ja so toll, dass er sich kümmert. Und ich denke mir immer so, ja, es sind seine Kinder. Also,
Genau das, ganz genau das. Und das ist auch so ein Paradebeispiel, ne? Also weil Männer können irgendwie ganz, ganz viel richtig machen. Wenn die arbeiten und Kinder haben, dann sind sie die Versorger und toll, dass er die Familie ernährt. Wenn eine Frau das macht, ist es irgendwie so die Frage, na ja, wieso muss sie denn so egoistisch schon wieder zurück in den Job? Die Kinder brauchen doch die Mutter. Und man merkt das ja auch zum Beispiel auf Social Media, wenn ein Vater irgendwo mal es schafft, seiner Tochter einen Zopf zu flechten, gehen diese Reels viral und haben Millionen Views, während wenn Mütter den Kindern ihre Haare machen, löst das keinen einzigen Begeisterungssturm aus, weil es absolut selbstverständlich ist. Und was ich da auch immer wichtig finde zu sagen, ist, es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, dass man die Männer nicht mehr dafür feiert. Ja, das ist toll, dass die das machen, aber man sollte halt es halt bei den Müttern genauso anerkennen. Diese Doppel- und Dreifachbelastung, die da oft getragen wird. Und das passiert einfach viel zu selten.
Auf jeden Fall. Gibt es noch weitere Muster, die du immer wieder erkennst, wenn du mit ja, Frauen zusammenarbeitest, die da vielleicht auch noch wenig Bewusstsein für haben?
Also was ich immer sehr spannend finde, ist gerade bei diesen strukturellen Problemen wie Doppelstandards, dass Frauen oft das Gefühl haben, es liegt an ihnen, ne? Also man hat so das Gefühl, zum Beispiel, ja, also man versucht, durchsetzungsstärker aufzutreten, weil man das vielleicht als Feedback bekommen hat in einem Feedbackgespräch mit den Vorgesetzten, und versucht das dann und es funktioniert einfach irgendwie nicht, ne? Es kommt nicht so gut an. Und was dann sehr oft passiert, gerade wir als Frauen, sind oft so, dass wir zuerst mal die Schuld bei uns selbst suchen. Ich hätte mich doch nur anders verhalten müssen. Ich hätte in der Situation das und das nicht sagen sollen oder vielleicht schon sagen sollen. Und diese Erkenntnis, wenn man sich dann auseinandersetzt mit diesen Doppelstandards und erkennt, dass man ist nicht alleine damit, sondern das sind strukturelle Probleme dahinter und es liegt nicht nur an einem selbst, das kann einfach sehr entlastend sein. Und genau, Ja, also wir können jetzt auch gerne noch dann über so konkrete Situationen
Ja, super
sprechen.
gerne. Erzähl mal.
Also generell ist ja das Problem, wenn man diese Doppelstandards mit berücksichtigt, dass Karrieren oft nicht davon entschieden werden, wie gut man wirklich ist, sondern als wie gut man bewertet wird. Ja?
Ja.
Also dieser Unterschied zwischen, was leiste ich wirklich und was kommt dann auch auf der anderen Seite an, ist das, was im Endeffekt darüber entscheidet, ob ich einen Job bekomme oder ob ich befördert werde oder nicht. Und ich habe in einem Buch, das heißt The Authority Gap von der Mary Ann Seacard, einen super schönen Vergleich gelesen. Also sie hat beschrieben, man kann sich das vorstellen wie ein Fluss, in dem man schwimmt, ne? Und die Männer und Frauen schwimmen in diesem Fluss in die gleiche Richtung. Und was man nicht sieht, ist, unter der Oberfläche gibt es zwei verschiedene Strömungen. Die Männer schwimmen mit der Strömung und die Frauen schwimmen gegen die Strömung. Und die Männer haben das Gefühl, na ja, wir schwimmen alle im gleichen Fluss. Ich muss nur ordentlich schwimmen und ich bin schneller als die Frauen. Muss wohl daran liegen, dass die einfach nicht so gut schwimmen. Ne? Es zählt ja die Leistung. Und was halt nicht offensichtlich ist und nicht gesehen wird, sind diese Strömungen, gegen die die Frauen halt ankämpfen müssen, die sie aufhalten. Und ich fand, das ist ein sehr, sehr schönes, eine sehr, sehr schöne Metapher dafür, was wir, viele von uns, am täglichen, täglich am eigenen Leib spüren. Also zum Beispiel weiß man ja schon bei der Berufswahl ist es so, einerseits wird Mädchen ja oft schon gesagt, du bist nicht so gut in Mathematik oder Mathematik ist eher was für die Jungs. Man weiß das schon mit 6 Jahren, Mädchen dieses Bild verinnerlicht haben, dass Buben besser sind in Mathematik, obwohl die Forschung zeigt, dass vor allem zu dem Zeitpunkt da noch überhaupt kein Unterschied besteht, beziehungsweise die Mädchen teilweise sogar besser sind. Und wenn es dann an die Berufswahl geht, hören Frauen dann ja oft, du musst halt besser dein Gehalt verhandeln. Ne? Also steigt doch, der Gender Pay Gap wäre doch so einfach gelöst, wenn ihr einfach besser eure Gehälter verhandeln würdet. Was die Forschung aber zeigt, ist, dass wenn Frauen ihre Gehälter verhandeln, sie deutlich seltener erfolgreich sind als Männer, weil einfach Frauen, wenn sie verhandeln, viel eher als unsympathisch und als keine Teamplayer gesehen werden, während Männer, die ihre Gehälter hart verhandeln, als durchsetzungsstark gelten, beziehungsweise man sich dann als Gegenüber denkt, puh, naja, wenn der so hart sein Gehalt verhandelt, wird der auch so hart für mein Unternehmen verhandeln. Den sollte ich nehmen. Bei Frauen wird es aber negativ bewertet. Also das zeigen Experimente und Studien ganz klar. Genau, also das zeigt sich auch bei der Berufswahl, wo Frauen ja oft hören, dass sie einfach besser bezahlte Berufe wählen sollen. Ja? Also statt in den Frauenberufen zu bleiben, die tendenziell schlechter bezahlt sind, was ja schon ein Problem an sich ist, ja, dass Berufe, in denen großteils Frauen sind, wie zum Beispiel LehrerInnen oder auch in der Pflege, die einfach schlechter bezahlt sind als vergleichbare Berufe, die hauptsächlich männlich dominiert sind. Man kann sich das auch schön anschauen. Ich glaube, von den Top 10 bezahlten Berufen in Deutschland und Österreich sind 80% männlich dominiert. Und am anderen Ende der Skala ganz unten ist es natürlich umgekehrt. Die sind großteils von Frauen gemacht. Wenn man jetzt aber Frauen sagt, na ja, dann geht's halt einfach alle in die besser bezahlten Berufe. Das hört man ja oft als Mädchen. Dann studier halt Mathematik. Dann geh doch in diese Fächer. Ist das Problem auch nicht gelöst, weil was die Forschung auch zeigt, und da gab es wirklich eine schöne Studie, die sich das über 50 Jahre lang angeschaut hat, und da konnte man ganz klar sehen, wenn in einem Beruf mehr Frauen eintreten, sinken plötzlich die Löhne. Ne? Also sobald etwas weiblicher konnotiert ist, verliert das in den Augen der Gesellschaft so ein bisschen an Wert. Konkret war das eben zum Beispiel der Fall bei Lehrern und Lehrerinnen. Ja? Also wo das war früher ein sehr angesehener Beruf, hauptsächlich männlich dominiert. Lange Zeit durften Frauen noch gar nicht Lehrerinnen sein. Und als dann immer mehr Frauen eingetreten sind in diesen Job, ist auch kontinuierlich das Gehalt gesunken, also im Verhältnis zu anderen Berufen. Das Gleiche war der Fall mit Sekretären, Sekretärinnen. Und ein anderes bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Marketing. Ja, also die Geschäftsfunktion Marketing war früher eine sehr männerdominierte Angelegenheit, weil man sagte, ja, um Dinge zu verkaufen, da braucht es halt quasi den männlichen Geist. Ne? Und das wurde dann nach und nach immer mehr zu einer eher frauendominierten Domäne. Und gleichzeitig wurde es ein bisschen abgewertet. Ne? Also jetzt redet man halt von den Marketing-Girlies und es ist nicht mehr so eine geschäftsentscheidende Funktion wie wie es früher oder die Position, die es früher hatte, sondern hat einfach an Ansehen verloren im Vergleich zu anderen Funktionen wie zum Beispiel Finance, die eher männerdominiert sind. Und
Ja.
das zieht sich einfach durch. Also wo mehr Frauen sind, wird das eher so ein bisschen gesellschaftlich abgewertet. Wo mehr Männer sind, wird das gesellschaftlich mehr geschätzt und auch als schwieriger und anspruchsvoller erachtet.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch andere Bereiche, wo du siehst, dass diese Doppelstandards Frauen tatsächlich auch Geld kosten? Also wir haben ja jetzt schon ein, zwei angesprochen, also das Thema Gehalt und natürlich auch berufliche Entwicklung grundsätzlich. Aber gibt es noch andere Bereiche, wo du sagst, da haben Frauen durch diese Doppelstandards einen massiven finanziellen Nachteil?
Also, wenn wir vielleicht noch kurz beim Job bleiben, ist es dann
Ja.
natürlich auch bei den Beförderungen der Fall. Ja, also man weiß, wenn Frauen und Männer die gleichen Ziele erreichen, wird das bei Männern deutlich positiver bewertet und sie werden eher befördert als Frauen. Ein anderer Bereich ist zum Beispiel auch bei Investments. Das ist natürlich ein Thema, das für euch sehr wichtig ist, ja, wo ihr ja auch wirklich viel dazu macht und ganz, ganz tolle Folgen schon hattet. Aber man weiß zum Beispiel, dass Frauen, wenn sie persönlich investieren, eher so ein bisschen Vorbehalte haben oder sich das gar nicht zutrauen. Dabei sind sie besonders erfolgreich, ja? Wenn sie dann mal investieren. Und das liegt jetzt nicht daran, dass Frauen so von Grund auf so viel schlauer sind als Männer. So ist es ja auch nicht. Aber dieses ein bisschen zögerlicher sein und nicht so oft traden, wie zum Beispiel Männer das tun, führt dazu, dass es auch weniger Reibungsverluste gibt und die Frauen einfach im Schnitt, ja, natürlich kann man das jetzt nicht auf die Einzelpersonen, kann immer sein, dass man eine ganz schlechte Investorin hat, einen ganz fantastischen Investor, aber im Schnitt sieht man, dass Frauen erfolgreicher sind. Und das ist zum Beispiel auch in der Startup-Welt so. Also
Ja.
die meisten Startups werden von Männern gegründet. Also ich glaube, 2023 sind die letzten Daten rausgekommen, gingen 87% der Investitionen von Startup-Investoren an reine Männerteams. Nur 5% der Startups wurden von Frauenteams gegründet und die haben auch nur 2% der Investitionen bekommen. Also nochmal ungefähr die Hälfte von dem, was sie rein statistisch gesehen bekommen hätten sollen. Ja? Und das, obwohl man weiß, dass weiblich geführte und gegründete Startups im Schnitt eine größere Rendite erzielen als rein männlich geführte Startups. Also selbst wenn man irgendwie sagt, wir gehen nach Leistungsprinzip und Geld lügt nicht und wir wollen dort investieren, wo wir einfach das meiste rausbekommen, selbst dann macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn, so wie es aktuell läuft. Und das zeigt halt, dass dahinter Dinge wirken, eben diese Doppelstandards, die eigentlich unser rationales Bewusstsein so verzerren, dass wir gar nicht mehr die bestmögliche Entscheidung treffen, sondern die, die uns einfach unsere Vorurteile vorgeben.
Auf jeden Fall. Denkst du, dass Social Media da gegebenenfalls auch eine negative Rolle spielt, also was uns teilweise vorgelebt wird auf Social Media, oder glaubst du, es ist genau das Gegenteil?
Das ist eine sehr gute Frage, über die ich auch viel nachdenke. Und ich glaube, es kann beides sein. Also es kann natürlich negative Tendenzen verstärken, wenn man jetzt zum Beispiel auch denkt an die Tradwife-Bewegung und diese Strömungen, die jetzt wieder sagen, in deiner weiblichen Energie bist du nur dann, wenn du dich irgendwie nicht mit Geld beschäftigst und überlass es doch mal lieber den Männern. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die Gegenbewegung, ne? Also eben ganz viele Leute, die sich auch damit beschäftigen, wie können wir denn dafür mehr Gleichheit sorgen? Und das ist dann auch etwas, wo dann viele Frauen merken, aha, ich bin nicht allein, es geht nicht nur mir so. Dann bekommen sie eben Begriffe, Konzepte und auch Strategien an die Hand, wie man damit umgehen kann.
Genau, also du beschäftigst dich ja täglich mit dem ganzen Thema Doppelstandards. Bist du selber immun dagegen?
Nein, absolut nicht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das ansprichst, weil es ist ganz wichtig zu verstehen, dass niemand immun ist dagegen. Wir alle sind so sozialisiert worden. Es ist auch überhaupt keine Schande, dass man diesen Dingen und diesen Mustern unterliegt. Ich kann vielleicht wieder ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich hatte so einen Aha-Moment bei einer wissenschaftlichen Konferenz, wo Howard Granville, eine absolute Koryphäe in unserem Feld, ich habe viele Papers gelesen, sehr bewundert, die Eröffnungsrede Eröffnungsrede halten sollte. Und ich saß da ganz gespannt und wartete auf diese Person. Und plötzlich kam da so eine junge Frau auf die Bühne. Und in meinem Kopf, mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil in meinem Kopf war das einfach ein älterer Mann. Und ich habe nie darüber nachgedacht oder nie in Erwägung gezogen, dass das auch eine Frau sein könnte. Diese J. Howard Granville, in der Wissenschaft kürzt man den ersten Namen oft nur mit dem ersten Buchstaben ab. Und mir ist da wirklich auch wieder bewusst geworden, na, selbst ich, die mich so viel mit diesem Thema beschäftigt, hatte da unbewusst einfach einen Mann im Kopf, obwohl es absolut keinen Grund dafür gibt, da nicht genauso damit zu rechnen, dass eine Frau diese Koryphäe ist und natürlich wie erwartet eine fantastische Eröffnungsrede gehalten hat. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Es ist normal und das Einzige, was man halt machen muss, ist sich damit auseinanderzusetzen, weil
Ja.
sonst reproduziert man es natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du denn da rangehen, wenn du das merkst? Also hast du da irgendeinen konkreten Tipp für unsere Hörerin, wo du sagst, wenn ich mich dabei erwische, dass ich in diesen erlernten Strukturen und Mustern denke, wie gehst du dann damit konkret um?
Also ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich da immer stellen kann, wenn man so das Gefühl hat, jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das jetzt eine faire Bewertung oder nicht, ist sich einfach die Frage zu stellen, würde ich das jetzt genauso beurteilen, wenn da ein Mann vor mir si sitzen würde? Ja, oder umgekehrt, wenn es um einen Mann geht, würde ich das genauso sehen, wenn eine Frau vor mir sitzen würde. Habe ich andere Erwartungen an sie, weil sie eine Frau ist? Erwarte ich mir vielleicht, dass sie nett ist? Erwarte ich mir vielleicht, dass sie das Protokoll führt oder die Firmenfeier organisiert, weil sie eine Frau ist? Und den Kollegen würde ich das nicht fragen. Ja? Also das anzuerkennen, und dann gibt es natürlich viele kleine Dinge, die man machen kann, um einfach den Alltag ein bisschen fairer und gleichberechtigter zu gestalten.
Was für kleine Dinge sind denn das zum Beispiel?
Also zum Beispiel ein Tipp, den ich wirklich allen nur mitgeben kann, ist vor allem als Frauen über Geld zu sprechen. Ne? Das sagt, ist ja auch etwas, worüber ihr, weshalb es diesen Podcast gibt, was ich großartig finde. Über Geld muss man sprechen, über Gehälter muss man sprechen, über Preisstrukturen muss man sprechen, weil wenn man das nicht macht, gewinnt man gar nichts, ne? Und es gewinnen nur diejenigen, die irgendwie unfaire Strukturen reproduzieren. Also ich finde es auch zum Beispiel total wichtig, dass jetzt Unternehmen bald dazu gezwungen werden, die Gehälter transparent zu machen. Und auch in meiner eigenen Rolle als Head of HR, was ich wirklich immer gemacht habe, vielleicht machst du das auch, ne? Du bist ja auch in der gleichen Rolle als ich, ist sich zweimal im Jahr hinzusetzen, alle Gehälter anzuschauen und wirklich nochmal zu kalibrieren. Ist das jetzt gerecht oder nicht? Und auf der anderen Seite, natürlich kann man gerade als Frauen viel damit gewinnen, weil man sich einfach füreinander einsetzt. Ich habe zum Beispiel ja vorher gesagt, dass diese Verhandlungsstrafe, die man als Frau bekommt, ne, wenn man irgendwie hart verhandelt, da hat die Forschung spannenderweise auch gezeigt, dass es diese Verhandlungsstrafe für Frauen nicht gibt, wenn sie sich füreinander einsetzen. Also wenn ich das Gehalt für eine Kollegin verhandle, dann ist das plötzlich etwas, was mir auch positiv angerechnet wird, weil das passt wieder zum Bild der Frauen als Kümmererinnen und sich für andere einzusetzen. Ne? Also, und diesen Mechanismus kann man auch für sich nutzen. Und besonders wichtig finde ich es dann auch noch im Privaten. Ja? Das haben wir jetzt gar nicht so angesprochen, aber als Familie sich wirklich so aufzustellen, dass beide gleich berechtigt sind, nicht nur was die Aufteilung zu Hause betrifft und die Arbeit betrifft, sondern einfach auch fair budgetäre Lösungen zu finden. Also ich finde zum Beispiel dieses klassische Modell, das oft so als fair gewertet wird, jeder zahlt den gleichen Anteil seines Gehaltes zu den Fixkosten, ist ja eigentlich etwas, was gar nicht wirklich fair ist, weil 50% vom geringeren Gehalt sind viel, viel schmerzhafter als 50% von einem sehr, sehr hohen Gehalt. Also in der Wirtschaft nennt man das ja den abnehmenden Grenznutzen. Na, also da gibt es ja auch eine konzeptionelle Erklärung dahinter. Also wie wir das zum Beispiel machen zu Hause, und ich finde, das ist auch ein sehr faires Modell, ist, dass man sagt, egal wer wie viel verdient, wir überweisen alles aufs gemeinsame Konto und behalten uns beide die gleiche Summe für unsere privaten Dinge, die wir dann für Urlaube, für was auch immer ausgeben können. Also sozusagen das umzudrehen. Und da, glaube ich, braucht es auch noch viel Aufklärungsarbeit,
Auf jeden
um wirklich
Fall.
auf faire Lösungen zu kommen. Und da leistet ihr ja auch einen sehr wichtigen Beitrag mit euren Inhalten.
Ja, danke schön. Aber ja, da rede ich auch, wäre ich nicht müde drüber zu reden, wie wichtig das ist, über Geld zu reden, mit anderen Frauen, auch im privaten Umfeld, mit seinen Freundinnen und Freunden, dass irgendwie diese Angst und Scham ums Thema Geld also einfach verschwindet in der Gesellschaft, weil wir ja so wahnsinnig viel auch voneinander lernen können. Also ich weiß, dass kürzlich eine Folge rauskam, wo ich nämlich gesagt habe, wenn jemand das gleiche Budget zur Verfügung hat wie du und damit signifikant besser zurechtkommt, dann kannst du deine Ausgaben sehr viel besser überprüfen und dir nochmal anschauen, wo hakt es denn eigentlich bei mir, wenn es eigentlich rein objektiv reicht und wo gebe ich zum Beispiel viel, viel mehr Geld aus, ist das wirklich nötig? Und dann lernst du ja auch diesen Umgang mit Geld, weil wir sind einfach keine, also speziell in Deutschland keine Nation, die so wahnsinnig gut darin ist, finanzielle Bildung irgendwem beizubringen. Also die meisten erwachsenen Menschen hier wissen nicht, wie Geld richtig funktioniert. Und das finde ich wirklich erschreckend. Das sehen ja unsere ganzen Beraterinnen auch täglich in ihrer Arbeit, wie wenig die meisten erwachsenen Menschen tatsächlich über den Finanzmarkt wissen, über die Funktion von Geld und vor allen Dingen auch, wie man sinnvoll Geld einteilen kann, damit es einem tatsächlich auch nützt. Also das ist, ja, hast du völlig recht. Man muss viel über
Absolut.
Geld sprechen, sich austauschen, damit man da auch einfach ein Selbstbewusstsein entwickelt.
Genau, weil es ist ja auch einfach Übungssache und ein Muskel, den man trainieren kann und wo man immer besser wird. Und wir haben keineswegs irgendwie ein Gen als Frauen, dass wir das weniger verstehen würden als Männer. Die sind nur sehr viel selbstbewusster, weil ihnen einfach von vornherein vermittelt wird, als Mann verstehst du das, als Mann kannst du das, während man als Frau vielleicht eher das Gefühl hat, liegt mir nicht.
Ja, das ist ganz anderes Selbstverständnis einfach, ne? Das
Genau,
ist so.
genau.
Hast du 2 bis 3 Tipps an unsere Hörerinnen in Bezug zum Beispiel auf ihren Job, Umgang mit Geld oder auch andere alltägliche Situationen, die total stark von Doppelstandards geprägt sind, die unsere Hörerinnen jetzt nach der Folge heute mitnehmen können und in ihren Alltag gut integrieren können, um einfach mal zu starten?
Ja, also das Erste ist, wie wir gerade schon gesagt haben, immer wichtig, dass wir alle anerkennen, dass wir alle in diesen Mustern stecken. Wir alle unterliegen diesen Doppelstandards. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns selbst und auch andere regelmäßig fragen, würdest du das jetzt genauso interpretieren oder genauso sehen, wenn da jetzt ein Mann sitzen würde oder wenn da jetzt eine Frau sitzen würde? Ne? Also einfach ab regelmäßig checken, habe ich andere Erwartungen an Personen je nach Geschlecht. Dann das Zweite ist definitiv, über Geld spricht man ganz, ganz dringend und viel und unbedingt. Ne? Also Schweigen ermöglicht nur unfaire Strukturen. Und wenn man darüber spricht, lernt man ganz, ganz viel und erhält vor allem wertvolle Infos darüber, bin ich fair bezahlt in meinem Kontext? Ja? Kann ich vielleicht Dinge besser machen oder vielleicht höhere Preise verlangen, wenn ich selbstständig bin? Also Information ist da wirklich Macht und ganz, ganz, ganz viel wert. Und das Dritte ist eben, dass man sich gerade als Frauen gegenseitig total gut stärken und unterstützen kann, weil die Forschung eben zeigt, dass es einem nicht negativ ausgelegt wird, wenn ich mich hart für eine andere Person einsetze. Also diesen Mechanismus kann man dann eigentlich auch so ein bisschen für sich nutzen und einfach als Frauen zusammenhalten, wenn die Kollegin unterbrochen wird im Meeting, wenn man das Gefühl hat, da könnte man jetzt irgendwie nochmal nachverhandeln, dann einfach sich gegenseitig unterstützen, und das kommt dann erfahrungsgemäß deutlich besser an und traurig, dass man es so machen muss, ne, und dass es für Frauen selbst oft nicht so möglich ist, oder nicht so oft zum Erfolg führt, und man sollte das trotzdem unbedingt immer machen, aber man kann sich eben auch super gegenseitig unterstützen.
Danke dir für diese Tipps. Da können unsere Hörerinnen, denke ich, richtig viel von mitnehmen und das gerne einmal ausprobieren tatsächlich. Ich glaube, das bringt einen richtig schnell voran, wenn man versteht, was für große Hebel das sind, die man da an der Hand hat. Genau, du hast jetzt ja tolle Tipps gegeben, was jede einzelne Hörerin in ihrem Alltag einbauen kann, um diese Strukturen in ihrem kleinen Universum für sich aufzudecken. Aber was glaubst du denn, muss sich in einem größeren Rahmen noch verändern, damit diese Strukturen aufgebrochen werden können?
Ja, das ist eine total wichtige Frage, weil wir können natürlich individuell alle versuchen und sollten versuchen, uns möglichst gut aufzustellen, um durch dieses System zu navigieren. Aber trotzdem braucht es auch ganz klar strukturelle Verbesserungen. Also anstatt immer Frauen zu sagen, was sie alles besser machen können, muss man einfach auch die Spielregeln ändern, damit dieses Beispiel, was ich am Anfang genannt habe, diese Gegenströmung, mit der Frauen zu kämpfen haben, einfach weniger wird.
Ja.
Und was könnte da helfen? Also zum Beispiel natürlich transparente Gehälter, ja, klare Kriterien für Einstellungen und Beförderungen, um eben diese Vorurteile so ein bisschen zu umschiffen. Eine deutlich stärkere Väterbeteiligung auch. Also dass man da vielleicht Elternzeitkriterien so gestaltet, dass es viel stärker incentiviert ist, dass sich beide da gleich auch daran beteiligen.
Ja.
Man sollte über eine reduzierte Wochenarbeitszeit nachdenken, damit man einfach das auch fairer aufteilen kann. Und ich finde, das ist noch ganz, ganz wichtig zu sagen, weil man wird das nicht alleine gelöst bekommen. Die Frauen werden das nicht alleine gelöst bekommen. Da brauchen wir auch die Unterstützung der Männer, und müssen einfach alle zusammen daran arbeiten, dass im Endeffekt einfach eine bessere Welt für alle entsteht, wo dann auch Väter mehr Zeit für ihre Kinder haben und Männer mehr Zeit haben, um vielleicht andere Dinge in ihrem Leben zu verfolgen. Und davon haben ja dann im Endeffekt alle was.
Ja.
Und genau.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Ausführungen. Genau, dein Content ist wahnsinnig erfrischend und spannend und deswegen würde ich dich natürlich gerne nochmal fragen, ob du uns einmal sagen kannst, wo wir noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren können.
Ja, also ich bin auf Instagram unter Elisa-Wag zu finden. Das ist quasi mein Hauptkanal, wo ich irgendwie alles so raushaue, was ich lustig finde und was mich beschäftigt. Dann bin ich natürlich auch auf LinkedIn zu finden. Ihr habt schon erwähnt, mein kleines Büchlein, das ist so ein satirisches Geschenksbuch, findet ihr dann auch auf all diesen Kanälen. Und man kann mir natürlich auch jederzeit schreiben und ich freue mich immer über Kontakte, Ideen, Inputs. Genau.
Genau, alle Infos zu Elisabeth findet ihr natürlich wie immer in der Infobox. Elisabeth, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten und uns was aus deiner Arbeit, deinem Leben und deiner Forschung zu erzählen, damit wir ja alle davon wahnsinnig viel profitieren können und auch ein bisschen sensibel sind jetzt für die Doppelstandards, die auch ja vor allem ganz, ganz viel an jedem von uns angelegt werden. Und dann genau all deine tollen Tipps und Insights mitnehmen in unseren Alltag, um zu schauen, wie wir da in unserem kleinen Rahmen die Welt ein bisschen besser machen können.
Danke, Annabelle. Danke für das nette Gespräch.
Bis zum nächsten Mal bei Manifestation.